Ja, meine Damen und Herren, bis jetzt habe ich über das Prinzip Naturevolution gesprochen, die verschiedenen Varianten, die es da gibt, die Entdeckung des Naturzusammenhangs im Geiste Darwins. Dann ging es um die Totalisierung, dafür habe ich über Ernst Haeckel gesprochen, aber man könnte auch noch andere Autoren dazu nehmen. Ernst Haeckel deshalb, weil er gerade auch mit der Gründung der monistischen Kirche nochmal ganz zum Ausdruck gebracht hat, dass es hier nicht allein um Wissenschaft geht, sondern eben wesentlich auch um Weltanschauung oder eine wissenschaftliche Weltanschauung. Diese Totalisierungen gehen weiter. Man kann, denke ich, seit den 60er Jahren etliche Bereiche des sogenannten New Age auch dazu rechnen oder auch der Deep Ecology. Das ist eine Linie, die historisch weiterläuft. Und schließlich habe ich letztes Mal ja auch über die Frage des Kontinuums bzw. der Gebrochenheit der Lebensevolution im Menschen gesprochen. Und heute möchte ich mit Evolutionskonzepten fortfahren, soziokulturelle Evolution, also Konzepte, bei denen soziale und kulturelle Phänomene evolutiv aufgefasst werden. Im Wesentlichen wird es sich dabei um Konzepte handeln, bei denen eine Übertragung des Evolutionskonzepts auf Gesellschaft und Kultur stattfindet. Übertragung ist etwas anderes als Kontinuierung, denn Übertragung setzt ja einen Bruch voraus und Übertragungen arbeiten immer mit Metaphern und Analogien. Und Wolfgang Reinhardt hat ja am letzten Dienstag in der Ringvorlesung nochmal auf diese Problematik der Metaphorisierung hingewiesen. Metaphern, Analogien sind ganz wichtige Erkenntnisinstrumente. Wir wären ohne sie in vielen Situationen ganz hilflos. Wir dürfen sie auch in der Wissenschaft verwenden, wenn wir nicht vergessen, dass es sich eben um Metaphern oder um Analogien handelt. Dieses Konzept der Metaphern ist in der Soziologie in den letzten Jahren auch wichtiger geworden und ich halte auch das Konzept Metapher für weitaus ergiebiger als die Rede von Symbol, die inzwischen so banal geworden ist, dass keiner mehr weiß, was ein Symbol ist. Symbol, Pierre Bourdieu hat das von Cassirer übernommen, aber es gibt eine interessante Auseinandersetzung zwischen Cassirer und Blumenberg, der eben gegen Symbol die Rede von der Metapher stark gemacht hat. Das vielleicht nur nebenbei für die, die sich interessieren. Ich will auf einen Autor zunächst des 19. Jahrhunderts zu sprechen kommen, dessen Arbeiten in einigen Punkten mit denen Haeckels sehr ähnlich sind und der zusammen mit anderen in der Literatur häufig unter der Rubrik Evolutionismus, Biologismus des 19. Jahrhunderts erscheint, nämlich den Autor Herbert Spencer, Grundsätze einer synthetischen Auffassung der Dinge, Stuttgart 51. Dann werde ich wahrscheinlich in der ersten Stunde mit fertig werden und in der zweiten Stunde werde ich dann einen anderen Autor vorstellen. Dazu liegt ein Handout raus, das wir aber jetzt im Moment noch nicht brauchen. Ja, Herbert Spencer war Philosoph und Soziologe und auch bei Spencer gibt es wie bei Haeckel die Suche nach einer evolutiven Grundformel, die für Himmelskörper, für Organismen und für Gesellschaften gleichermaßen gültig ist. Aber ich würde zusagen, Spencer argumentiert von vornherein viel formaler als Haeckel. Spencer formalisiert den Entwicklungsbegriff. Der Anfang einer Entwicklung, so sagt er, ist durch Bindung von Energien gekennzeichnet. Das Ende einer Entwicklung ist durch Freisetzung von Energien zu charakterisieren. Und ebenso verhalten sich dann auch im Bereich der Physik Integration von Materie und Desintegration von Materie. Seine Definition von Evolution, sehr formal, lautet, ich zitiere, Evolution ist eine Integration von Materie und damit verbundene Zerstreuung von Bewegung, während welcher die Materie von einer relativ unbestimmten inkohärenten Homogenität zu einer relativ bestimmten kohärenten Heterogenität übergeht und während welcher die zurückbleibende Bewegung eine entsprechende Umwandlung entfährt. Zitat Ende. Das ist sehr kompliziert formuliert. Also Evolution, das ist ein Prozess, in dem Dinge von einer, wie er sagt, relativ unbestimmten, inkohärenten Homogenität zu einer relativ bestimmten, kohärenten Heterogenität übergeht. Ich werde das gleich noch ausführlicher erläutern. Das finden Sie, wie gesagt, hier in Grundsätze einer synthetischen Auffassung der Dinge in der Übersetzung Stuttgart 1851. Synthetische Philosophie, so nennt er überhaupt sein ganzes Programm. Bei der Evolution geht es um Synthetisierungen und Zerfallsprozesse, aus denen neue Synthetisierungen entstehen. Darin sind, in dieser Konzeption sind viele Analogien zu dem in dieser Zeit von Helmholtz entdeckten thermodynamischen Systemen in der Physik enthalten, mit denen der Energiehaushalt des physikalischen Universums erfassbar wird. Synthesen haben bei Spencer den Charakter von Systemen und man kann, denke ich, Spencer als einen frühen Systemtheoretiker ansprechen. Parsons hat Spencer aufgegriffen und vieles hat sich bis Niklas Luhmann davon erhalten. Bei Spencer findet nun eine Übertragung bestimmter biologischer Konzepte auf soziokulturelle Fragen statt. Spencer erkennt Malthus, den Utilitarismus, die extremen Vorteilskalkulationen des radikalen Wirtschaftsliberalismus. Er ist selber ein Wirtschaftsliberaler reinsten Wassers gewesen. Er unterstützt den Laissez-faire-Kapitalismus, den Manchester-Kapitalismus seiner Zeit. Aber dieser Kampf ums Dasein, die Formel kommt auch von ihm, wird in eigenartiger Weise nun umgedeutet. Dieser Kampf ums Dasein macht nicht für sich Sinn, sondern er ist ein Mittel, mit dem sich die synthetische Einheit namens Gesellschaft entwickelt. Gesellschaft ist eine Art Organismus, genauer gesagt mit Spencer ein Hyperorganismus, ein Organismus aus Organismen. Und beide, die einzelnen Organismen und der Hyperorganismus, sie folgen denselben Gesetzen. Organic and social evolutions conform to the same law. Das ist eines seiner Grundgesetze. Und dieses Gesetz, dieses Law, kann er eben auf beide Bereiche anwenden, weil er es extrem formalisiert hat. Es gibt dann einen Fortschritt in der Synthese von einfachen Organismen zu Hyperorganismen in der Evolution selbst. Also wenn man das erläutern will, müsste man sagen, gesellschaftliche Phänomene, die voneinander abhängig werden, also zum Beispiel zwei Siedlungen, wenn Sie sich das plastisch vorstellen wollen, von unzusammenhängender Gleichartigkeit, was weiß ich, zwei Fischerdörfer meinetwegen, werden in der Evolution zu einer Einheit, die sich selbst reguliert, eine Einheit von nun zusammenhängender Ungleichartigkeit. Also die Evolutionsformel etwas vereinfacht, in meinen Worten. Also Evolution ist der Prozess von unzusammenhängender Gleichartigkeit zu zusammenhängender Ungleichartigkeit. Das ist eine sehr trickreiche Formel, wenn Sie einen Moment drüber nachdenken, was man damit alles machen kann. Es gibt gesellschaftliche Evolution oder wie Spencer immer wieder sagt, gesellschaftliches Wachstum, ist ja auch eine organische Metapher, durch Integrationsprozesse, Desintegrationsprozesse und höhere Integrationsprozesse und so weiter der Sonne entgegen. Jede Gesellschaft ist ein organisiertes Ganzes, an dessen Entwicklung alle mitarbeiten, und zwar auch die, die dagegen sind, oder die, die ahnungslos sind, und das sind die meisten. Das Verhältnis von Biologie und Soziologie bei Spencer ist nun durch zwei Figuren gekennzeichnet. Einmal ist für ihn der Mensch, wie soll man sagen, das Endproblem der Biologie. Und im selben Augenblick, wo er das Endproblem der Biologie ist, ist er der Anfang der Soziologie. Und diesen Hiatus überbrückt Spencer, indem er eben analoge Denkformen für Biologie und Soziologie konstruiert, eben diesen formalen Evolutionsbegriff oder überhaupt die Organismusmetapher, die sich bei ihm zuhauf findet. Er schreibt, ich zitiere, erstens setzt, da alle gesellschaftlichen Handlungen durch die Handlungen von Individuen bestimmt werden und alle Handlungen von Individuen vitale Handlungen sind, welche mit den Gesetzen des Lebens im Allgemeinen in Einklang stehen, eine setzen alle gesellschaftlichen Handlungen, der Satz geht weiter, eine Erklärung gesellschaftlicher Handlungen, das setzt Kenntnisse der Lebensgesetze voraus. Das ist der erste Gesichtspunkt, also ohne Biologie kommt man nicht voran, weil alle gesellschaftlichen Handlungen Handlungen von bestimmten Individuen sind und das sind vitale Handlungen, vital im Sinne des Biologischen. Dann sagt er zweitens, ich zitiere weiter, bietet eine Gesellschaft ein Ganzes, ohne Rücksicht auf die lebenden Einheiten derselben betrachtet, Erscheinungen des Wachstums, der Struktur und der Funktion gleich denen des Wachstums, der Struktur und Funktion in einem individuellen Körper dar. Und letztere sind notwendige Schlüssel zu dem Ersteren. Zitat Ende. Das ist eigentlich eine, wie soll man sagen, eine elegante Lösung, die sich bis Luhmann eigentlich durchgehalten hat. Man teilt hierbei Phänomene in Ebenen auf und für die Frage der Differenz der verschiedenen Ebenen hält man dann eine Theorie mit hoher Metaphorisierungsleistung bereit. Also, zum Beispiel, ich gebe Ihnen das hier, das ist aus Niklas Luhmann, Soziale Systeme, dieses Schema. Wichtig ist natürlich immer bei der Arbeit, die richtige Ebene zu finden. Es gibt sozusagen mit einem hohen Formalisierungsgrad die Ebene der Systeme. Dann gibt es eine Ebenendifferenz, dann gibt es Systeme als Maschinen, Systeme als Organismen, Systeme als soziale Systeme, Systeme als psychische Systeme. Und dann noch wiederum Ebene 3 darunter. Da hat er jetzt hier natürlich nur für sein Hauptthema soziale Systeme nochmal Ebenen und die Ebenen unterschieden in Interaktionen, Organisationen und Gesellschaft. Es gibt 3 Zuordnungsebenen, in denen sich dasselbe Modell wiederholt. Auch Interaktionen sind Systeme, Organisationen sind Systeme, Gesellschaften sind Systeme. Dasselbe Modell wiederholt sich. Aber ganz entscheidend für diese Art zu denken und ganz wichtig ist, elementar, dass der, wie soll man sagen, der Instanzenweg jetzt eingehalten wird. Luhmann kommentiert das, das lese ich Ihnen etwas ausführlicher vor, damit Sie diesen Denktypus erkennen können. Da schreibt er eine Erläuterung zu diesem Schema. Ich zitiere, die Unterscheidung der 3 Ebenen der Systembildung lässt auf Anhieb typische Fehler oder zumindest Unklarheiten in der bisherigen Diskussion sichtbar werden. Vergleiche zwischen verschiedenen Arten von Systemen müssen sich an eine Ebene halten. Dasselbe gilt für negative Abgrenzungen. Schon durch diese Regel werden zahlreiche unergiebige Theoriestrategien eliminiert. Es ist zum Beispiel wenig sinnvoll zu sagen, Gesellschaften seien keine Organismen oder im Sinne der Schultradition zwischen organischen Körpern bestehend aus zusammenhängenden Teilen und gesellschaftlichen Körpern bestehend aus unzusammenhängenden Teilen, das ist natürlich eine Spencer-Anspielung, zu unterscheiden. Ebenso schief liegt der Versuch, auf der Grundlage von Interaktionstheorien allgemeine Theorien des Sozialen zu konstruieren. Das Gleiche gilt für die neuerdings aufkommende durch die Erfindung der Computer stimulierte Tendenz, den Maschinenbegriff auf der Ebene der allgemeinen Systemtheorie zu verwenden, was eine ebenso ungerechtfertigte Ablehnung provoziert. Und dann heißt es weiter, die Unterscheidung von Ebenen soll fruchtbare Vergleichshinsichten festlegen. Aussagen über Gleichheiten können dann auf die nächsthöhere Ebene überführt werden. Zum Beispiel erläutert er dann, sind soziale Systeme und psychische Systeme gleich insofern, als sie Systeme sind. Wer hätte das gedacht? Es mag aber auch Gleichheiten geben, die nur für Teilbereiche einer Vergleichsebene gelten. Zum Beispiel lassen sich psychische und soziale Systeme, nicht aber Maschinen und Organismen durch Sinngebrauch charakterisieren. Dann muss man in Richtung auf Problemstellungen einer allgemeineren Theorie fragen, was in Maschinen und Organismen als funktionales Äquivalent für Sinn benutzt wird. Die Zuordnung bestimmter Systemarten zu bestimmten Ebenen mag zunächst mehr oder weniger intuitiv erfolgen. Sie lässt sich, wenn Forschungserfahrungen dazu zwingen, korrigieren. Das gilt ebenfalls für die zunächst induktiv gewonnene Liste der Systemarten. Solche Korrekturen können aber nur vorgegeben werden, wenn die Ebenendifferenz als solche intakt bleibt. Sie merken, das ist die Hauptsache, wir müssen diese Ebenen einhalten. Ne? Kollabiert auch die Ebenendifferenz, fährt er fort, so zum Beispiel, wenn man Leben als Grundbegriff und nicht als Spezifikum von Organismen verwendet, ist die Regression auf einfache Formen von Theorie unvermeidlich. Zitat Ende, Luhmann, das können Sie nachlesen. Soziale Systeme, Seite 17 folgende. Der entscheidende Punkt dieser Denkweise, Sie haben einmal einen hohen Formalisierungsgrad auf der Ebene 1, Systeme, und Phänomene können nur dann ordentlich verstanden werden, wenn eben die Ebenendifferenz intakt bleibt. Das ist die Theorievorschrift für dann mögliche Metaphorisierungen, an die Sie sich natürlich nur halten müssen, wenn Sie mit Luhmann weiterkommen wollen. Nebenbei bemerkt vielleicht, Theorien, die die Form von Systemen haben, machen eben nur Sinn, beziehungsweise sind als Instrumente nur tauglich, wenn Sie das, was Ihnen begegnet, immer an der richtigen Systemstelle oder auf der richtigen Systemebene oder im richtigen Zimmer, Hotelzimmer des Theoriehotels platzieren. Das ist ein fruchtbares Verfahren, denn mit dieser Ordnung, Luhmann war ja lange Zeit auch Verwaltungsbeamter im niedersächsischen Ministerium, mit dieser Weise zu denken können, soll man sagen, die aufregenden Dinge dieser Welt so im System zur Ruhe gebracht werden, beziehungsweise in ihren Reichweiten bestimmt werden, gemäßigt werden. Man kann es auch kurz fassen, im System wird das Ereignis pensioniert. Es gibt natürlich andere Theorietypen, das wissen Sie, die solche Beruhigung nicht kennen. Das ist sozusagen ein Ausflug in die 20. Jahrhundert, ausgehend von Spencer, der in diesem Punkt ein außerordentlich fruchtbarer Theoretiker war. Zurück zu Spencer. Organismen und Hyperorganismen folgen den gleichen Evolutionsgesetzen, wobei eben Spencer eine Analogie herausstellt. In einem organisierten Gebilde sind generell die Teile voneinander funktionell wechselseitig abhängig. Das ist zentral. Darin steckt natürlich Mitte des 19. Jahrhunderts die Erfahrung der Arbeitsteilung in der Stadt, auch eine Theorie der Arbeitsteilung, eine Theorie der Gewaltenteilung, alle Dinge, die mit der Entstehung, Luhmann würde sagen, funktional differenzierter Gesellschaften zusammenhängen. Im einzelnen Organismus, also zum Beispiel eines Tieres, gibt es eine physiologische Arbeitsteilung von Körperfunktionen, die verschieden, eben differenziert, aber wechselseitig voneinander abhängig wirken, um die Lebenserfordernisse zu bewältigen. Skelett und Muskel sind zum Beispiel aneinander angepasst, funktional aufeinander bezogen. Und analog dazu, jetzt kommen wir die Analogieebene, gibt es im Hyperorganismus, das heißt der Gesellschaft, eine soziale Arbeitsteilung, eine ein Austausch der Dienste. Mein Kollege Ritzert aus Frankfurt am Main, der hat das mal so erläutert in Bezug auf Spencer. Er schreibt, ich zitiere, die Tatsache, dass es sich bei Spencer um eine sehr vermittelte Organismusanalogie handelt, der Tatsache trägt Spencer damit Rechnung, dass er Gesellschaft zwar den Organismen im Unterschied zu zur anorganischen Welt zurechnet, weil sie ihre entscheidenden Strukturprinzipien mit dem organischen Leben gemein hat, ihre Entwicklungsprozesse aber doch auch wieder eine besondere Kategorie der des Überorganischen, also Hyperorganismus habe ich das genannt, diskutiert. Eine Analyse organischer Entwicklung ist nach Spencer damit befasst, die Tatsachen aufzudecken, welche, und hier benutzt er Formulierungen von Spencer, die Tatsachen aufzudecken, welche ein individueller Organismus während seines Wachstums, seiner Reife und seines Zerfalls darbietet. Während die aus der organischen, graduell sich herausbildende überorganische Entwicklung alle jene Prozesse und Produkte umfasst, welche die koordinierten Tätigkeiten zahlreicher Individuen zur Voraussetzung haben. Ja, zwischen dem Organischen und dem Überorganischen oder Hyperorganischen gibt es nun ein Problem, und das ist dem Problem der Ebenendifferenz sehr ähnlich. In allen Einheiten gibt es ein Aufeinanderverwiesensein. Ein der Teile. Blut braucht Adern, ohne Blut sind Adern überflüssig und so weiter und so weiter. Der Zusammenhalt der Einheit stellt sich aber im überorganischen Zusammenhang auf eine andere Weise dar. Wenn man Gesellschaft nun so betrachtet wie Spencer, stellt sich von vornherein als ein Gebilde von eigenartiger Konkretion dar. Die organische Lebenssubstanz, sie ist unersetzbar für das Individuum. Anders gesagt, den Kopf, den Sie verlieren, das ist Ihr eigener. Analogie, das Management eines Großunternehmens, der Kopf der Behörde, ist jedoch austauschbar. Sie merken, da brechen die Analogien. Menschen in Gesellschaft leben, sind aufeinander angewiesen, aber es müssen nicht konkret diese sein, die es jetzt sind. Gesellschaftliche Funktionszusammenhänge haben daher einen anderen Typ von Evolution als Organismen. Man kann das durchaus mit dem schon skizzierten Problem der Soziobiologen in Verbindung bringen. Für das egoistische Gen, um diese klassische Formulierung aufzugreifen, muss es nicht unbedingt Herr Meier sein. Er ist in der reproduktiven Strategie des egoistischen Gens durchaus ersetzbar. Es kann auch Frau Müller sein. Und, meine Damen und Herren, es stellt sich an dieser Stelle wieder immer die diskutierte Frage, inwieweit das Prinzip von Naturevolution in gesellschaftlicher Evolution gebrochen ist. Spencer, den ich kurz skizziert habe, hat eben dafür eine kluge Formel gefunden. In den Prinzipien der Soziologie schreibt er zu diesem Begriff Kampf ums Dasein. Ich zitiere Spencer. Nun ist eines wohl zu beachten. Während diese unbarmherzige Zucht der Natur mit blutigen Zähnen und Klauen, da zitiert er Lucrez, für die Entwicklung des empfindlichen Lebens durchaus wesentlich war, lässt sich hieraus die Notwendigkeit ihrer Fortdauer durch alle Zeiten und bei allen Geschöpfen keineswegs ableiten. Ich meine, da gibt es einen Bruch. Das ist für die Genese, Entwicklung des empfindlichen Lebens, das heißt der Organismen, wesentlich, aber daraus lässt sich die Notwendigkeit ihrer Fortdauer durch alle Zeiten und bei allen Geschöpfen keineswegs ableiten, so Spencer. In der gesellschaftlichen Evolution kann sich so der Gedanke, kann eben Naturevolution gebrochen werden, weil die Abhängigkeit von abstrakten Funktionszusammenhängen hier wichtiger geworden ist als in naturalen Zusammenhängen. Das ist sozusagen auch ein starkes Argument. So viel vielleicht zu Spencer.
Aufgrund eines technischen Defekts ist die Aufzeichnung der 11. Vorlesungsstunde abgebrochen. Daher spreche ich die fehlenden Teile im Folgenden nach. Ich hatte über Spencer gesprochen, dessen Einleitung in die Soziologie inzwischen in einer schönen Übersetzung erhältlich ist. Wenn man evolutionstheoretische Kategorien probeweise auf die Evolution von Gesellschaften übertragen will, so muss man in die Analogien zur Biologie die Bruchfiguren, die Differenzen einschreiben. Wenn man das mal probeweise durchgehen wollte, so müsste man zunächst über Übersetzungsfragen von Variation sprechen. Variation bei Organismen entsteht durch blinde Mutation. Was wäre Variation in der gesellschaftlichen Entwicklung? Ich würde etwas salopp sagen, es sind spontane Einfälle, vielleicht dumme Gedanken oder geistige Kreativität. Zu übersetzen wäre also das, was man blinde Mutation nennt, in Einfälle und was man genetischer Code nennt, in Sprache. Vererbung wäre dann mit Tradition zu übersetzen. Diese Analogiebildung von genetischer Code und menschlicher Sprache ist sehr populär geworden, seit Crick und Janowski den genetischen Code als, ich zitiere, 4-Buchstaben-Sprache von Molekülen der Nukleinsäure aufgefasst haben. Aber diese Analogiebildungen gehen noch weiter. Cavalli-Sforza hat 1991 in Genes, Peoples and Languages die genetische Komposition und die linguistische Sprachverwandtschaft miteinander verglichen. Sie haben den genetischen Abstand von Populationen gemessen und auf der anderen Seite die Sprachfamilien, die linguistischen Übereinstimmungen von Sprachfamilien. Die Entsprechungen sind verblüffend. Die Sprachfamilien und der genetische Abstand harmonieren in hohem Maße miteinander. Aber wer einen Moment darüber nachdenkt, der wird sich sagen, um sich mit Fortpflanzungserfolg zum liebenden Paar zusammenzufinden, sollte man die Sprache des anderen doch verstehen. Wie könnte nun Selektion metaphorisiert werden? Selektion in der Natur erfolgt nach den Anpassungen an artspezifische Umwelten. In Gesellschaften ginge es dann um, sagen wir, die Akzeptanz der dummen Gedanken oder auf der anderen Seite die Erklärung eines spontanen Einfalls für Unsinn. Unsinn nicht an und für sich betrachtet, sondern nach dem Maß von kulturellen Codes, Sinnordnungen, Traditionen, die eine Verstehbarkeit von Aussagen garantieren. Menschen sagen zueinander entweder, ja, das habe ich verstanden, damit kann ich etwas anfangen, darauf kann ich mich einrichten, das kann ich ablehnen oder übernehmen, ich verstehe, was du willst, du denkst und so weiter. Oder Menschen sagen zueinander, das verstehe ich nicht, das kapiere ich nicht, was soll das, spinnst du? So läuft auf der Ebene sprachlicher Kommunikation Selektion. Man könnte aus dieser spekulativen Metaphorik Übertragung einiges folgern. Man könnte folgern, dass Gesellschaften mit rechtlich garantierter Meinungsfreiheit sich evolutiv schneller entwickeln als Gesellschaften mit Redeverboten und empfindlichen Aussagekonventionen oder Political Correctness, weil hier eben die Variationsbreite von Aussagen geringer ist. Nur mal nebenbei bemerkt, ob die Demontage der Gutenberg-Galaxis den Variantenreichtum vermehrt, das ist, soweit ich sehe, noch nicht ausgemacht. Und fraglich ist ja auch, ob die Vermehrung von Multiple-Choice-Klausuren und die Modularisierung des Studiums die soziokulturelle Evolution positiv beeinflusst. Schließlich die Stabilisierung. Auf der biologischen Ebene ist das die Stabilität, die Konstanz der Arten, das heißt, dass Katzen Katzenkinder bekommen und keine Eisbärenkinder, so definiert. Gesellschaftlich übersetzt wäre dies die Institutionalisierung von Gewalten oder systemtheoretisch gesprochen die Stabilisierung von Differenzierungen oder die Stabilisierung von Funktionen. Etwa was Recht ist, muss Recht bleiben oder Schule ist eine sich reproduzierende Institution und hier kann man durchaus das Parsonsche System, das Parsonsche Schema agil, das alle Soziologen aus ihrem ersten Semester kennen, durchaus noch nachtragen. Generell kann man sagen, Institutionen sichern das Überleben von Gedanken und Kompetenzen. Und wenn an der Universität Freiburg 4 Semester keine autonomen Seminare zum Anarchismus oder zum Marx oder zum Feminismus stattfinden, dann verschwinden diese Varianten genauso wie die Beschäftigung mit anderen interessanten Autoren verschwinden würde, wenn sie nicht regelmäßig durch Institutionen stabilisiert wäre. So könnte man, meine Damen und Herren, Übertragungen von evolutionstheoretischen Kategorien von Lebewesen auf Gesellschaften anlegen. Und wenn man diese Übertragung, diese Übersetzung, diese Metaphorisierung überdenkt, so erkennt man auch eine antipodische Struktur. Die eine Seite, die Seite von Lebewesen, sie reimt sich auf Bios und die rechte reimt sich auf, wenn Sie mir diesen altertümlichen Begriff erlauben, auf Geist. Manche könnten das auch etwas poppiger sagen. Es geht um die Bipolarität von Wetware und Software. Wohlgemerkt, das sind mögliche Metaphorisierungen, bei denen der Bruch im Auge behalten werden muss. Naturevolution ist ein blindes Spiel, Gesellschaftsevolution ist ein partiell sehendes Spiel, dort nämlich, wo Sprache hereinkommt. Die Natur würfelt, das ist das Spiel der Natur, aber das Gesellschaftsspiel kennt darüber hinaus auch den Dialog. Da ist nicht alles Dialog, sondern es ist ein Zusatz, den wir uns als Menschen als Luxus der Natur erlauben. Nun komme ich zu dem zweiten Abschnitt. Im ersten ging es, wie gesagt, um Übertragungen, um Metaphorisierungen. Im zweiten Abschnitt geht es um die Stufen, die Typen von Geschichten und Geschichte. Alle Evolutionstheorien beziehen sich auf Zeitverhältnisse. Man erinnert sich an die Verteilung von Variabilität und Konstanz, von Erdkruste und Tierreich im 18. Jahrhundert, an die Dramatik schneller Variationen, etwa durch die Sintflut, und an die Beruhigung, die eintritt, wenn es mit bedrohlichen Entwicklungen nur sehr langsam vor sich geht. Darüber habe ich gesprochen. Das Evolutionstempo ist eine ganz wichtige Kategorie für die Gesellschaftsentwicklung. Denn wo es um Sprache geht, wo es mit Sprache geht, sind bekanntlich Dinge ganz fix gesagt. Realisierungen dauern etwas länger, haben ein anderes Tempo. Über Zustände und Zeitverhältnisse legen sich immer auch sprachliche Deutungen und Erwartungen. Wir haben uns jetzt mit dem Bereich der Zeitlichkeit von soziokultureller Evolution zuzuwenden und hier fließt eine ganz andere Denktradition mit herein, die traditionellerweise als Geschichtsphilosophie bezeichnet wird. Wir werden zu klären haben, wie Typen, Stufen der Evolution mit der geschichtlichen Erfahrung erzählter Geschichten und mit den Zusammenhängen dessen, was man Geschichte als absoluter Begriff nennen kann. Dazu hat der Philosoph Wilhelm Schmidt-Biggemann eine kleine, aber sehr feine und kluge Arbeit geschrieben. Sie hat den Titel Geschichte als absoluter Begriff, Frankfurt am Main, 1991 zuerst erschienen. Meist sind Menschen, seit sie es wissen, dass es Gesellschaftsevolution gibt, das heißt seit dem 19. Jahrhundert, unzufrieden mit ihr. Den einen geht es zu schnell, den anderen zu langsam. Für die einen hat sich im Grunde überhaupt nichts geändert, für die anderen ist alles ganz anders geworden. Wobei sich dies durchaus auf dieselben sozialen Phänomenbereiche beziehen kann. Und dafür hat sich auch im 19. Jahrhundert eine Terminologie stabilisiert. Wem die Evolution zu langsam geht, der träumt von einer Revolution. Entwicklungen gehen nämlich entweder im Kriechtempo oder in Sprüngen vor sich, so jedenfalls unsere Wahrnehmung, die auch hier selektiert, selbst wenn es in Wirklichkeit rechnerisch gesehen um graduelle Vorgänge sich handelt. Für solche Erfahrung von Tempodifferenzen hat der Philosoph Hegel in seiner Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, ein Werk, das ja selbst eine grandiose Evolutionstheorie, eine Geschichtsphilosophie des menschlichen Geistes darstellt, Formulierungen gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Er beginnt den Gedanken mit einer Diagnose. Ich zitiere: Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinab zu versenken und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist der Geist nie in Ruhe, sondern immer in fortschreitender Bewegung begriffen, aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, ein qualitativer Sprung, und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen des Baues seiner vorhergehenden Welt nach dem anderen auf, ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet, der Leichtsinn, wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist. Dieses allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Zitat Ende. Das ist eine poetische Beschreibung dieser Wahrnehmungen von graduellen Entwicklungen und Sprüngen. Der Geist, das ist bei Hegel der Prozessmotor, so könnte man es modern sagen, der Evolutionsantrieb, und der Geist, das ist die Bewegung, die sich zuerst einmal gegen die Natur richtet. Der Geist sagt immer Nein, nein. Er ist unendlich und sagt gegen alles Endliche Nein, so nicht. Das hatte ich in meiner Marx-Vorlesung ja ausführlich entwickelt, die Sie auch auf Podcast hören können. Im Anschluss an Hegel haben nun Autoren des 19. Jahrhunderts begonnen, Typen bzw. Epochen gesellschaftlicher Entwicklung zu unterscheiden und evolutionäre Mechanismen diskutiert, die für die Sprünge oder die Schwellen, so würde es Blumenberg nennen, verantwortlich gemacht werden können. Punkt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine Zwischenbetrachtung zur Terminologie anstellen. Wir sind ja dabei, das Verhältnis von Naturevolution und menschlicher Geschichte uns verständlich zu machen. Und das ist ja eben auch zentral für den Zusammenhang von Anthropologie und Geschichte, etwa auch in dem, was man historische Anthropologie nennt. Jenseits von Gut und Böse ist der Mensch ein spätes Produkt der Evolution auf unserem Planeten und er hat eine eigene soziokulturelle Evolution, eine eigene Geschichte. Oft wird zwischen soziokultureller Evolution und Geschichte kein Unterschied gemacht. Man gebraucht beide Termini einfach synonym unter dem Oberbegriff Entwicklung. Ich möchte heute genauer differenzieren. Wenn wir von soziokultureller Evolution sprechen, so ist all das zu bedenken, was ich zum Problem der Übertragung, der Metaphorisierung des Evolutionsbegriffs aus der Biologie in die menschliche Geschichte ausgeführt habe. Wenn wir von Geschichte reden, von History, so kommt das in den Blick, was man eben traditionellerweise Geschichtsphilosophie nennt. Ich habe Hegels berühmte Passage vom qualitativen Sprung zitiert. Es gibt aber auch andere Geschichtsphilosophien. Vom Historiker Ranke stammt das berühmte Wort, dass alle Epochen unmittelbar zu Gott seien, sodass sich natürlich eine Stufung dann verbiete. Auch das ist eine Geschichtsphilosophie. Bei Marx ist es nicht so, dass alle Epochen unmittelbar zu Gott sind. Marx kennt in der Folge von Hegel eine Stufung der geschichtlichen Entwicklung. Es sind Gesellschaftsformationen, progressive Gesellschaftsformationen, die aufeinander folgen, einander ablösen. Dabei ist es freilich nicht, wie bei Hegel, der Geist der Negation, der die Entwicklung vorantreibt. Vielmehr sind es die Produktivkräfte des Menschen, worunter für Marx eine ganze Reihe von Phänomenen fallen, insbesondere eben auch technische Innovationen. Dazu sage ich jetzt nicht viel mehr, denn Marx behandle ich ja in einer eigenen Vorlesung und dort kommt auch die Krafttheorie, die Produktivkrafttheorie von Marx im Kontext von Hegel und Nietzsche genauer zur Sprache. Wichtig in unserem Zusammenhang ist der Grundgedanke, dass die Technologieentwicklung ein zentraler Schlüssel für die Bestimmung von Stufen soziokultureller Evolution darstellt. Sehr klar und überzeugend hat dies der Freiburger Soziologe Heinrich Popitz beschrieben, und zwar in dem Buch Der Aufbruch zur artifiziellen Gesellschaft, Untertitel zur Anthropologie der Technik, Tübingen 1995. Im Abschnitt Epochen der Technikgeschichte, da findet man einen Vorschlag, wie die Vielfalt technischer Entwicklung historisch strukturiert werden kann. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das aber sollten Sie selber unbedingt lesen. Ich kann ohnehin nicht alle Stufenmodelle im Einzelnen durchgehen. Ausführlicher beschäftigen möchte ich mich mit dem Brasilianer Darcy Ribeiro, Der zivilisatorische Prozess 1971, aber dazu gibt es zunächst eine Pause. Musik.